wie ich das die erste Krankenhaus nach Lien gesehen habe, sind ein Schießen einem drei Gedanken durch den Kopf. Der erste ist, wow, wie mach. Der zweite ist, wie machen die das? Und der dritte ist, warum machen das wir nicht auch so?
Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfannl-Bichler, ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um ein Managementsystem, das eigentlich aus der Automobilindustrie kommt, das Lean Management. Erfunden und eingeführt wurde es in den 1940er Jahren von der Firma Toyota, um Prozesse zu streichen, die keinen Wert für ihr Endprodukt, das Auto, hatten. Was man konkret unter diesem System versteht und wie es in einem Krankenhaus eingesetzt wird, wissen meine heutigen Gäste. Unser Lean-Manager der ersten Stunde, Betriebsdirektor, Stellvertreter, Ingenieur Volker Kickl und der Leiter der klinischen Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie, Universitätsprofessor Dr. Thomas Bieber, auf dessen Station bereits Lean erfolgreich gelebt wird. Herzlich willkommen, schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
Danke.
Danke.
Freut uns, da zu sein.
Herr Kickl, was versteht man unter dem Lean-Management-System?
Ja, bis zu dem sehr schon einleitend gesagt. Es geht, eigentlich ist es, der Hauptschwerpunkt, ist auch schon gesagt worden, geht darum, eigentlich die Prozesse in Organisationen sehr stark in den Fokus zu stellen und dann versuchen, Verschwendung aus dem System zu bringen. Eben diese unnützen Prozesse eigentlich zu entdecken, zu entlarven und dann auch aus dem System zu eliminieren. Und wenn ich ein bisschen ausholen darf, also so quasi der Hauptfokus eigentlich, und das war auch damals bei Toyota schon so, war dort der Kundenfokus, also eine extreme Kundenorientierung. Und das passt natürlich für ein Dienstleistungssystem im Spital ganz besonders, dass man sich auch wieder ganz stark auf die eigentliche Hauptaufgabe, nämlich den Patienten als obersten Wert erkennt und sich extrem auf die Patienten wieder fokussiert. Also eigentlich in allen Prozessen immer denkt, ist das, was ich gerade jetzt tue, eigentlich auch wertschöpfend und wertvoll für den Patienten, braucht er das wirklich? Und unter dem Aspekt, mit diesem Fokus einfach auch darauf schauen, dass man seine Organisation so ausrichten kann, dass eigentlich alles, was wir machen, flüssig in einem Fluss, ohne Verschwendung, ohne Umstände für die Patienten und auch fürs Personal, ohne Leerzeiten, ohne Wartezeiten, eigentlich gut abgeführt werden kann. Und eben immer das Auge auf den Prozess und immer darauf schauen, ist da noch irgendwas drinnen, was eigentlich auch der Patient gar nicht braucht und für das er in einem Betrieb, wo er dafür zahlen müsste, auch nicht bereit wäre, eigentlich Geld auszugeben. Also da geht es um Wartezeiten, da geht es um zigfaches Befragen, da geht es um direkte Zugänge eigentlich zu den medizinischen Versorgungseinheiten und so weiter. Und das dauert leider ein bisschen länger, wenn ich das erkläre. Aber wichtig ist dann auch, und das hat auch Toyota ganz stark bemerkt, dass wenn man versucht, sich so gut organisiert auszurichten, dass es dann aber auch immer wichtig ist, dass den Blick darauf nicht so verliert, ob dieser Fluss noch eingehalten wird. Weil wie wir alle kennen, es reißen dann in Systemen dann immer Dinge ein, die man vielleicht doch nicht so unbedingt will und braucht. Und deswegen auch, das nennt sich Yidoka, das würde zu lang führen, wenn ich das erkläre. Es gibt einige japanische Begriffe, wenn man sich mit dem Lean Management beschäftigt. Wo es einfach darum geht, dass man sich Systeme schaffen muss, die mir immer wieder zeigen oder eigentlich ohne viel Zutun wieder in Erinnerung rufen, dass wir irgendwo diesen Fluss, dieses gute Fließen, diesen Flow verlassen haben und nicht mehr im Fluss sind. Das können beispielsweise sein, irgendwelche Kennzahlen, also ganz stark Kennzahlen ausgerichtet, dass man immer noch schaut, halten wir die von uns angestrebte Wartezeit in der Ambulanz, ich sage jetzt eine Hausnummer von 3 Minuten ein, oder wird die schon wieder länger? Ist da irgendwas in unserem Prozess wieder, das wir ändern müssten, damit wir wieder unsere geplante kurze Wartezeit einhalten? Oder eben beispielsweise auch ganz stark auf Feedback reflektiert, dass man wirklich ganz massiv auch alle Mitarbeitenden darauf ausrichtet, dass wir es wollen, Feedback zu bekommen und sie es auch einfordern, dass sie selbst Feedback bekommen, um einfach immer zu wissen, sind wir noch eingenordet, ist was zu verändern, also immer diesen Blick. Und vielleicht das Letzte, bevor man, dass man so ein bisschen die Theorie beenden kann, ist, dass eigentlich man versucht dann für diese Vorgehensweise, also diesen Patientenfokus, den Fluss für die Patienten, das Kontrollieren, das ständige Kontrollieren, ob dieser Fluss noch passt, dass man dann sich Methoden überlegt, wie kann man das in der Ausführung machen. Das sind so Dinge, die wir eh kennen, wie die Visite, wie zum Beispiel Flows, das könnte man dann noch näher ausführen, oder dass man sich zu einem Huddle trifft, um eine Kurzabstimmung interdisziplinär durchzuführen, oder. Und diese Methoden, die man anwendet, und das ist jetzt so wesentlich, sollten die alle standardisiert sein. Also ein Lean-System ohne standardisierte Abläufe ist eigentlich undenkbar. Und nicht nur deswegen, damit jetzt alles gut so funktioniert, sondern auch, und das ist dann auch noch ein wesentlicher Lean-Aspekt, Lean hat das ständige Bestreben, sich zu verbessern. Also eigentlich, so muss man sagen, Mitarbeiter in wirklichen Lean-Organisationen sagen, sie sind nicht dazu da, ihre Arbeit zu machen, sondern eigentlich dazu da, ihre Arbeit jeden Tag besser zu machen. Und das ist ganz essentiell, wenn man das in den Köpfen drinnen ist, dass man diese Verbesserung im Auge hat. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man auch immer standardisierte Abläufe hat, damit man auch weiß, welchen Ablauf will ich denn verbessern. Denn wenn es nicht geregelt und standardisiert ist und der Karl und der Franz sich sowieso immer anders verhalten bei der Visite und eine andere Rolle einnehmen, dann weißt du nicht, soll ich jetzt den Karl oder den Franz verbessern? Sondern es geht eigentlich darum, dass ich weiß, wie ist der standardisierte Prozess, passt der, ist der gut für unseren Flow oder muss ich den ändern? Und dann kann man gemeinsam an der Verbesserung auch arbeiten von solchen Dingen.
Nur ganz kurz, Sie haben jetzt ein paar Begriffe wie den Flow oder das Huddeln erwähnt. Das Huddeln hat sicher nichts mit dem steirischen Huddeln zu tun. Wenn Sie das ganz kurz erklären, bitte, was das ist.
Ja, sehr gerne. Das Huddle ist jetzt ausnahmsweise mal kein japanischer Begriff, sondern kommt aus dem Englischen und heißt so auf Haufen eigentlich und auf einen Haufen zusammengekommen. Und man kennt es wahrscheinlich auch so ein bisschen vom American Football oder anderen Mannschaftssportarten, wo sich dann die Teams immer zwischen Spielzügen auf einen Haufen zusammenkommen, die Köpfe zusammenstecken und sich ganz schnell, so quick and dirty, austauschen, was, wer macht was, bis zum nächsten Huddle wieder, im nächsten Spielzug, wer hat welche Position. Und genau diese Huddles hat man sich zum Anlass genommen oder als Anleihe genommen für Lean-Organisationen. Wir treffen uns immer nur ganz kurz, sehr zeitschonend, ressourcenschonend, einen ganz schnellen Austausch zwischen allen Teamplayern auf einer Station, zum Beispiel auf einer Ambulanz. Und wir sagen uns in diesen 3-4 Minuten alles, was bis zum nächsten Huddle für uns relevant ist, dass alle eine ausgetauschte Information und den aktuellen Informationsstand haben. Also das ist der Huddle.
Und der Flow?
Und der Flow, ja, das ist eigentlich, wie man schon gesagt hat, Lean strebt extrem danach, dass sich alle Abläufe, alle Flüsse, auch der Patientendurchstrom, alles im Flow bewegt. Und man hat es dann auch versucht, dass man sagt, okay, wie kann ich diesen Flow sicherstellen? Ich habe es vorher schon gesagt. Und das ist ein Instrument, das eben wir jetzt vorwiegend für Pflegeteams nehmen, die sich stündlich oder in regelmäßigen Abständen, in relativ kurzen, auch immer wieder treffen, um sich abzustimmen und eben auch ihre eigenen Tätigkeiten bis zum nächsten Flow wieder schauen. Braucht jemand Hilfe? Kann ich Unterstützung geben? Ist irgendwas Besonderes zu bedenken? Sind besondere Tätigkeiten, wo ich Material brauche oder sonst etwas, das man dann auch wieder organisiert anfordern kann beispielsweise.
Seit wann gibt es dieses System am Uniklinikum Graz?
Naja, seit wann gibt es dieses System? Also wir werden das vielleicht dann eh noch hören. Der Professor Biewe ist ja auch eigentlich auch ein Lean-Manager der ersten Stunde und einer der Ärzte, die zu meiner großen, großen Freude auch das System von Anfang an mit unterstützt hat. Und ich kann mich noch erinnern, das war im November 2016, da haben wir eben auch, um Lean im Klinikum ein bisschen publik zu machen, ein Treffen mit dem damaligen Rektor, also mit dem Rektor, war sogar der gleiche, der jetzt noch ist, und mit dem Professor Bieber in unserer Prozesswerkstatt, da können wir vielleicht nachher auch noch kurz etwas erzählen dazu, getroffen und ihm eben auch dieses Flussprinzip von einem Ambulanzprojekt am Kinderzentrum zu erzählen, weil eben das war ein bisschen so auch eigentlich der Anstoß oder die Initialzündung war dieses Projekt. Und als wir ihm das erklärt haben, eigentlich in kurzen Zügen, und er dann auch gesagt hat, ja bitte, das will ich auch. Und seit damals ist er eigentlich ein Mitkämpfer und unterstützt eigentlich auch jetzt in der ärztlichen Riege das ganz massiv und auch Richtung Anschlussleitung. Und ich glaube, von Anfang an ist es uns beiden gelungen, da schon ganz, ganz viel zu bewegen. Klinikum, zu dem kommen wir vielleicht dann auch noch. Also die Geburtsstunde, kann man sagen, war eigentlich ein Projekt, das 2014 begonnen hat. Dann haben wir selber alle noch so ein bisschen lernen müssen. Und so wirklich losgegangen ist auch meine oder unsere ganz starke Initiative, das im Klinikum zu implementieren, eigentlich im Laufe des Jahres 2016.
Herr Professor Bieber, Ihre Station ist bereits Lean. Wie schaut so eine Lean-geführte Station aus?
Ja, also wir sind Gott sei Dank schon Lean. Wir haben vor einigen Jahren, damals mitten in der Corona-Pandemie, die Umstellung geschafft. Und die Station ist einfach strukturierter, ruhiger, sicherer für die Patienten, besser für die Mitarbeiter, transparenter für die Ärzte. Es ist also eine Einheit, die schlichtweg besser funktioniert. Es ist ja nicht so, dass Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, ihre Arbeit nicht gut machen wollen. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Arbeitsleistung so gut aufeinander abgestimmt sein muss und so gut justiert werden muss, dass das von alleine fast nicht passiert. Dafür braucht es ein Managementsystem. Und Lean hat einen sehr guten Ansatz, weil es die Mitarbeiter, alle Mitarbeiter komplett mit integriert. Die gestalten die Prozesse mit, weil die auch am besten wissen, wie man es machen könnte und am meisten Erfahrung haben. Es ist also, wenn man so will, eine Bottom-up-Entwicklung. Also es wird gemeinsam entwickelt, gemeinsam umgesetzt, gemeinsam evaluiert und dadurch ist es so wirksam. Für die Patienten ist es wesentlich ruhiger auf unserer Station, weil der Tag sehr gut strukturiert ist. Es geht weniger Informationen verloren, es wird weniger oft das Gleiche abgefragt. Es ist für die Patienten von Anfang an klar, wann sie wieder nach Hause gehen werden. Also die Dinge, die man als Kunde, als Patient sich erwarten würde von einem guten Dienstleistungsbetrieb, die versuchen wir unseren Patienten, Kunden anzubieten.
Woran merkt man außerdem, dass jetzt alles anders läuft? Lässt sich das in Zahlen festmachen, dass die Patienten, dass sie schneller nach Hause gehen, dass die Belagsdauer niedriger ist?
Ja, also ein Lean einführen ist ein gewisser Aufwand. Da muss man sich als Team zusammentun, sich die Zeit nehmen, sich überlegen, wo passiert bei unserer Arbeit eigentlich die Wertschöpfung, also was ist denn der wichtigste Teil? Für uns Internisten ist es zum Beispiel die Visite. Dort wird mit dem Patienten besprochen, dort wird versucht, alle die gesamte Krankengeschichte, das Ansprechen der Therapie und ich weiß nicht was, und auch wie die Behandlung weitergehen kann, mit dem Patienten zu diskutieren. Und sie müssen, das ist eine sehr wertvolle Zeit. Und wenn diese wertvolle Zeit jeder so gestaltet, wie er sich's vorstellt, der eine macht das sehr schnell, weil er eigentlich schon woanders sein will, der andere nimmt sich sehr viel Zeit, der eine beginnt früh, der andere spät, dann haben sie das, was sie üblicherweise auf Stationen in den Krankenhäusern finden, einen sehr unstrukturierten Vorgang. Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, welche Informationen brauchen wir vom Patienten, welche Informationen müssen wir dem Patienten geben und wie können wir sicherstellen, dass bei jeder Visite, jeden Tag, bei jedem Patienten das auch so eingehalten wird. Und dafür gibt es dann einen Visitenplan, der wird ausprobiert, es wird getestet und wenn das Team und auch die Patienten rückmelden, dass das so besser funktioniert als vorher, dann wird das umgesetzt. Das ist diese kontinuierliche Weiterentwicklung. Und eine Lean-Station hat daher eine sehr gute Struktur. Dadurch gibt es weniger Ungereimtheiten, weniger Wartezeiten, wenige Stehzeiten, weil irgendjemand fehlt. Es gibt einen sehr genauen Tagesplan. Und es gibt zum Beispiel eben auch diese Huddles in der Früh zum Mittag, wo wir uns kurz treffen und besprechen, sind wir im Plan, welche Risiken gibt es und welche Besonderheiten sind noch zu bewältigen. Die Frage war, woran kann man es messen? Das kann man an sehr verschiedenen Faktoren messen. Man könnte den Lärmpegel auf einer Station messen, das haben andere gemacht. Die haben tatsächlich zeigen können, dass mit Lean der Lärmpegel sich dramatisch reduziert. Wir haben zum Beispiel gemessen oder gezählt, wie oft müssen Patienten klingeln, weil sie eine Frage haben oder nicht wissen, was mit ihnen passieren soll. Wir konnten diese Klingelrufe vom Bett aus der Patienten um die Hälfte reduzieren. Ein anderes Kriterium ist, wie oft oder können wir wohl jedes Mal, wenn wir Patienten für eine Aufnahme bestellen, denen auch wirklich das Bett am Ende geben, trotz Notaufnahme, die wir auch bewältigen müssen. Das ist eine weitere Kennzahl. Wie viele Überstunden brauchen wir oder schaffen wir unsere Arbeit in der vorgegebenen Arbeitszeit? Das ist eine Kennzahl. Wie viele Beschwerden gibt es? Also wie viele Verbesserungsvorschläge von Patienten gibt es? An dieser verschiedenen Kennzahlen können Sie abbilden, ob Lean Management auch funktioniert und umgesetzt wird. Und das Besondere ist, dass alle, die Patienten, aber auch alle Mitarbeiter auf der Station, das auch spüren und mit Begeisterung mittragen.
Vielleicht darf ich da noch ergänzen, eine Kennzahl, die man beispielsweise von der Kinderchirurgie, wo es sich vehement ausgewirkt hat, das ist eben dieser Entlassungszeitpunkt, also gar nicht jetzt die Verkürzung unmittelbar der Verweildauer, sondern wann am Tag der Patient dann tatsächlich entlassen wird, weil das natürlich auch essentiell ist, damit man Platz für wieder neue Patienten gewinnt. Und das war frappant. Also wir haben uns da zum Ziel gesetzt, dass wir 75% der Entlassungen vor 11.30 Uhr stattfinden. Und es wäre vor Lean undenkbar gewesen, dieses Ziel zu erreichen, weil es eben auch eine Stärke von Lean ist, dass sich das Team gemeinsam dieses Ziel setzt und dann gemeinsam überlegt, woran krankt es eigentlich oder wie können wir es schaffen, dass wir diesen magischen Zeitpunkt tatsächlich erreichen. Und wenn dann das Team gemeinsam dann überlegt, wie das geht, dann kommt man auch zu guten und praktikablen Lösungen. Und das hat sich eigentlich jetzt so verbessert, dass wir eigentlich diese 75% bei Weitem überschreiten. Also wir sind immer an den 100% Zielerreichung, obwohl es sehr schwierig ist, weil es ja auch viele Fälle gibt, wo es eben wirklich nicht geht, aus echten medizinischen Gründen beispielsweise oder organisatorischen Gründen. Es geht ja nur darum, herauszufiltern, was kann man eigentlich jetzt an fehlfunktionierenden Prozessschritten herausnehmen, damit man es ermöglicht. Also das war phänomenal. Und die anderen Kennzahlen, die Professor Bieber gesagt hat, wiederholen sich eigentlich. Ich weiß ja, das mit den Klinikrufen war auf der HNO ähnlich. Also auf den Kliniken, wo man umgesetzt hat, sind diese messbaren Dinge wirklich merkbar und auch wichtig. Der Professor Bieber auch gesagt hat, diese Patientenzufriedenheit merkt man. Und das ist ja auch ein Spezifikum von Lean. Das hätte man sich vorher, glaube ich, wenn man das jemandem gesagt hätte, überhaupt nicht vorstellen können. Die Patientenfeedbacks oder Patientenbefragungen. Das sind wir und auch andere Krankenhäuser gewohnt, dass da vom Träger in großen, regelmäßigen Abständen, mit Jahresabständen und mit Zeitrückläufen von Monaten die Patienten einen Brief kriegen und dann befragt werden, wie es ihnen dort gefallen hat. Und dann kriegt man dann natürlich Fragen und alle möglichen Aussagen, mit denen natürlich aber keine Klinik nach 3 Monaten noch irgendwas anfangen kann, was jetzt wirklich das Problem war. Und deswegen geht Lean auch ganz stark darauf, eigentlich sich immer tagesaktuelle Fakten zu schaffen, um unmittelbar reagieren zu können, weil da weiß man noch, was war denn das Problem am Vortag. Und deswegen wird in Lean-Organisationen oder Stationen täglich der Patient befragt, ob er zufrieden ist, ob er Vorschläge hat, wie man die Prozesse verändern kann, ob man für ihn irgendetwas erleichtern könnte. Und dieses unmittelbare Feedback fällt dann auch in die Kennzahlenmessung, wo man dann schaut, wie hoch war denn die Patientenzufriedenheit gestern.
Auf wie vielen Stationen wird jetzt Lean bereits gelebt?
Ja, also unglaublicherweise, wir sind schon bei über 20 Stationen im Klinikum. Ich komme gerade vom Go Live an der Kinderklinik, wo wir gleichzeitig heute 3 Stationen gewissermaßen in den Lean-Betrieb geschickt haben. Mit ganz, ganz großer Freude und auch mit sehr, sehr hohem Engagement ist auch diese Implementierung erfolgt. Und das ist eben auch so, gerade von dort, und das ist heute ein paar Mal auch gesagt worden, ich meine, das wird sich auch noch weisen im Kinderzentrum und auch dieses Personalproblem, das wir generell im Gesundheitswesen haben, ist gerade im Kinderbereich ganz besonders prekär. Und da ist auch die einhellige Meinung und Hoffnung, dass man, auch wenn wir jetzt so wenig Personal haben und weil eben der Druck so groß auf den Stationen und am Personal ist, ist eigentlich ein Instrument, das da wirklich helfen kann, dass wenigstens wir uns dann selbst nicht mit unseren, sag ich mal, schlechten Prozessen selbst noch behindern und es uns erschweren, sondern dass dann wirklich der Flow so gut ist, dass die wenigen Mitarbeiter, die wir noch haben, dann wirklich eigentlich in einer sehr angenehmen, ruhigen Arbeitsatmosphäre sich wirklich auf ihre Tätigkeit konzentrieren können und das eben als wesentliche Verbesserung wahrgenommen wird.
Wird das gesamte Uniklinikum irgendwann einmal Lean sein?
Wäre die Vision. Also wir hoffen es ganz stark, es gehen ja auch Bestrebungen nach in andere Bereiche. Und ich meine, also die Normalstationen sollten eigentlich in den nächsten 2 maximal, eigentlich wahrscheinlich nächsten bis übernächsten, ich hoffe in 2 Jahren umgestellt sein, müsste man schaffen.
Also ich würde da jetzt was dazu sagen, das Klinikum muss Lean werden, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Es gibt ja nicht nur bei den Patientenversorgungsprozessen auf der Station Probleme, es gibt sie in der Ambulanz, es gibt sie im OB-Bereich, es gibt sie in der präoperativen Untersuchung, es gibt sie in der Logistik, es gibt sie in der Verwaltung, wo wie überall Zeit verbraucht wird, weil man sich nicht sehr gut überlegt hat, wie man das besser machen kann. Und es ist gut, bei der Patientenversorgung zu beginnen, weil das ist das Kerngeschäft, das ist unsere Hauptaufgabe. Aber aus meiner Sicht kann man als Lean Hospital nur dann für die Zukunft gerüstet sein, wenn alle Bereiche Lean umsetzen und auch ein Verständnis füreinander da ist, warum wir den Prozess jetzt eben so machen und nicht mehr so wie früher, wie wir ihn gewohnt waren.
Herr Professor Biebe, wie lange dauert das aus Ihrer Erfahrung, bis eine Station auf Lean umgestellt werden kann?
Ja, da gibt es ein gewisses Schema. Also es beginnt damit, dass man einmal seine Prozesse analysiert. Das nennt sich Gemba oder Besuch auf der Station. Da geht man, ohne in die verschiedenen Prozesse einzugreifen, hin und beobachtet als Team gemeinsam zum Beispiel, welche Wege muss die Pflege zurücklegen, um einen Patienten zu versorgen. Man beobachtet, wie oft wird eine Visite durch Telefonanrufe oder durch andere Leute unterbrochen. Man beobachtet, warum die Händehygiene nicht funktionieren kann oder wie gut sie funktioniert. Man beobachtet also verschiedene Aspekte. Da gibt es Instrumente dazu, die werden gesammelt und dann wird im Team gemeinsam besprochen, sozusagen einmal eine Analyse gemacht, wo im Ablauf Probleme sind. Und dann setzt man sich im Designteam zusammen und überlegt sich zum Beispiel, welche Information muss denn das Pflegeteam in der Früh haben, wenn es die Arbeit beginnt? Und wie können wir sicherstellen, dass alle jeden Tag genau diese richtige Information bekommen? Dann wird das ausprobiert. Das ist dann die Designphase. Dauert 1-2 Monate. Und dann kann man theoretisch, wenn man sehr großes Engagement mitbringt und schnell auf Lean umstellen will, kann man nach 2-3 Monaten seine Station oder seinen Bereich umstellen. Das wird dann zunächst einmal in einem Probegalopp ausprobiert. Da kommt man dann noch auf einiges drauf, was man nicht bedacht hat. Und dann kommt das berühmte Go Live, das alle Lean-Leute kennen. Es gibt dann einen gewissen Tag, Zeitpunkt, ab wann die neuen Prozesse gelten. Und da braucht es dann natürlich eine gewisse Übung und Erfahrung, aber das spielt sich dann sehr schnell ein. Und dann setzt sowieso das gemeinsame Verbesserungsmanagement, auf das man sich ja auch geeinigt hat, setzt gleichzeitig ein. Und die Dinge, die noch nicht so gut funktionieren, werden dann laufend weiter verbessert. Wenn ich darf, möchte ich noch etwas zu dem großen Problem Personalmangel, Pflegenotstand, New Work, Generation XYZ, ich weiß nicht was sagen. Also was ganz offensichtlich ist, dass in den Pflegeberufen die jungen Menschen mit den Füßen abstimmen. Sie werden ja ausgebildet, es werden ja genug Leute ausgebildet, aber sie gehen sehr bald wieder aus dem Beruf heraus. Und ich glaube, auf der ganzen Welt und auch bei uns in Graz sehen wir das, dass dort, wo die Arbeit sinnstiftend ist, weil sie gut organisiert ist, weil sie im Team ist, weil es keine Berufsgruppenkonflikte, Streitereien gibt, weil es keine Hidden Agendas gibt, dass immer dort die jungen Menschen eigentlich sehr gerne und sehr gut arbeiten. Es ist also nicht das Problem der jungen Leute, sondern es ist das Problem, dass die jungen Leute nicht mehr bereit sind, in einer Organisation eine sehr schwere Arbeit zu machen, die dann auch noch schlecht organisiert ist. Und es ist daher unsere Verpflichtung, Lean einzuführen. Es ist unsere Verpflichtung, die Arbeit so zu gestalten, dass sie mit Freude gemacht werden kann. Wir müssen den jungen Leuten dankbar sein, dass sie uns das so klar zeigen. Und jede Krise ist eine Chance. Und im konkreten Fall haben wir wirklich eine große Chance, uns da hier ganz klar zu positionieren. Mhm.
Ganz ein wesentlicher Aspekt, eben wirklich als attraktiver Arbeitgeber zu gelten. Und da setzen wir auch große Hoffnungen drauf, dass man auch damit sagen kann, wenn man diese Lean-Organisation hat. Und es gibt auch, jetzt noch nicht natürlich zur Legion, aber es gibt auch schon einige Fälle, von denen wir wissen, wo sich Mitarbeiterinnen dann doch entschieden haben, zu uns zu kommen, wenn sie auf einer Lean-Station arbeiten können, anstatt eine andere Stelle anzunehmen. Also es ist natürlich noch nicht jetzt die Welle, aber ich glaube, je mehr sich das auch herumspricht und je mehr dann natürlich auch Mundpropaganda passiert und man glaubt ja nicht, wie viel die Menschen dann auch untereinander sich informieren. Und wir haben auch auf der Kinderchirurgie beispielsweise erlebt, dass dort junge Mitarbeiter von uns, ein konkretes Beispiel war eben auch ein junger Arzt, der mit seinem Kind auf der Kinderchirurgie war und der dann ganz verblüfft zur Pflege gegangen ist, wie macht ihr das, warum ist es hier so ruhig, ihr seid doch voll. Also man merkt das einfach. Also das ist also ein wesentliches, wie soll man sagen, eigentlich so eine ein Indikator oder so eine Wahrnehmung, wenn man in eine gute Lean-Organisation kommt, dann spürt man irgendwie diese Ruhe, die dort im System ist und eigentlich keine Hektik zu bemerken ist, auch wenn ganz, ganz viel los ist.
Was sind die größten Hürden bei der Umstellung?
Ja, darf ich anfangen?
Bitte, gern.
Lean einführen heißt auch etwas verändern und wir Menschen wehren uns innerlich oft gegen Veränderung, haben Vorbehalte, das ist die größte Hürde. Also es ist sehr wichtig, dass das ganze Team versteht, dass dieser Prozess nicht gemacht wird, um Personal einzusparen oder noch mehr Arbeit irgendwie in ein System hineinzubringen, sondern dass Lean eingeführt wird, um diese Arbeit besser und erfüllender machen zu können, nämlich das zu tun, wofür wir uns ja eigentlich als Ärzte, als Pflegekräfte, als Physiotherapeuten haben ausbilden lassen, Patienten, die krank sind, auch wirklich helfen zu können. Und diese Effizienz, die man ins System hineinbringt, ist massiv entlastend. Und Teams, die oder Mitarbeiter oder auch Führungskräfte, die da ein bisschen skeptisch sind, die muss man einbinden, da muss man sehr gut zuhören und auch versuchen zu verstehen, woher kommt diese Skepsis. Die Erfahrung ist, wenn die Leute erleben, wo der Unterschied ist, dann können sie auch fast alle Skeptiker oder selbst die größten Skeptiker überzeugen. Also mein größter Skeptiker in meinem Ärzteteam, der mir das vorher gesagt hat, er macht da nicht bei jedem Blödsinn mit, ist nach einer Woche gekommen und gesagt, er muss sich entschuldigen, er hat jetzt erst verstanden, was wir hier tun. Das ist ja zweimal so gut, wie er es sich gedacht hat und ist jetzt einer, der das am besten unterstützt.
Ja, es ist, glaube ich, ganz wesentlich bei vielen Skeptikern einfach die Unkenntnis und auch von vielen, sagen wir so, Gerüchten. Weil man muss schon sagen, es ist ja, unter Lean wird ja oft auch in der Managementliteratur, und man hört es ja oft, völlig missverstanden, dass dieses Lean, dieses Schlank, das ist ja Kunstwort, das ist ja eigentlich bei den eigentlichen Erfindern hat das ja nie Lean geheißen, sondern war eigentlich wirklich nur eine gute Organisationsform. Das hat einfach dann so ein bisschen einen negativen Touch eben mit so Ressourcen optimieren und pressen und Druck machen und mit Kennzahlen und die Leute quetschen. Und diesen Ruf hat es leider ein bisschen. Und man muss ja sagen, es wird ja auch an vielen Lehranstalten bis hin zur Universität auch meines Erachtens nicht wirklich gut gelehrt. Also man hat von Lean ja auch meistens, wenn man sich mit Wirtschaft beschäftigt, im Wirtschaftsstudium hört man ja davon klarerweise, dass es gibt. Aber ich hätte das nie so verstanden, wie man es dann in der Praxis lernt, was Lean eigentlich kann und wirklich bedeutet. Weil das offenbar einfach in der wirklichen Unterrichtsvermittlung auch natürlich nicht so praxisorientiert dargestellt wird. Und die Industrie ist ja schon früh drauf gekommen. Es ist ja viele Industriebetriebe, auch in Graz beispielsweise, für große Automobilzulieferer. Es arbeiten ja ganz viele Betriebe, die sich Richtung Lean orientieren und auch weltweit. Und das ist ja eigentlich so im Krankenhaussetting, gerade im deutschsprachigen, im Dachraum, wenn man jetzt so will, fängt es jetzt schon langsam an, aber war eigentlich bisher immer gedacht, das kann man im Krankenhaus nicht anwenden, das ist ja Industrie, das ist ja Fließband. Aber wenn man Lean wirklich verstanden hat und weiß, da geht es eben nicht um das Objekt an sich, sondern es geht um die Prozesse, egal in welcher Branche, dass man und um die Mitarbeiter und um die wertschätzende Kultur, also diese große Kulturfrage und diese Kundenorientierung, dann merkt man eigentlich, dass es egal ist, du kannst dann jedes Handels- oder Wirtschaftsobjekt eigentlich austauschen und ist natürlich ganz großartig für die Dienstleistung geeignet.
Wann haben Sie das erste Mal von Lean gehört?
Ja, das war vor 100 Jahren irgendwo in der universitären Ausbildung, aber eben wie gesagt schlecht, weil es mich auch nicht interessiert hat. Und jetzt konkret, eben, habe ich es schon angedeutet, durch ein Reorganisations- oder eigentlich ein Bauprojekt, wo wir das Kinderzentrum, eine gemeinsame Ambulanz bauen wollten und eigentlich da durch die Betriebsorganisation und den Versuch, dort eben dieses Notfallflusskonzept anzuwenden, was im Buch darüber gegeben hat, da sind wir eigentlich darauf aufmerksam geworden und auch mit neuen Zugängen, wie man eigentlich Spitalsplanung macht, auch konfrontiert worden und haben die kennengelernt und sind Gott sei Dank aufgesprungen, weil das natürlich am Anfang auch extrem aufwendig ausgeschaut hat und man gedacht hat, das können wir bei uns nie umsetzen. Und da komme ich jetzt vielleicht zu dem Stichwort Prozesswerkstatt. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, am Anfang habe ich das schon gesagt, vielleicht können wir ein bisschen später noch darüber reden. Das ist auch ein Ansatz, der in Lean-Organisationen massiv geprägt wird, ist, dass man sagt, ich fange nicht an eigentlich, dass ich nur ein Problem beschreibe, dann die Nutzer frage, wie sie dieses Problem vielleicht baulich gerne umbauen würden und dann einen Architekten beauftrage, dann eine Planung zu machen, die dann von den Nutzern mit den Prozessen befüllt wird, sondern dass man eigentlich sagen muss, so Leute, wir überlegen uns jetzt, was ist für uns der ideale Abfluss, was würde für uns diesen Fluss darstellen, geht dann mit allen Professionen, die in dem Prozess beteiligt sind, eben in irgendeinen inspirierenden Raum. Wir haben jetzt eine Prozesswerkstatt in unserer alten Kochküche mit 600 Quadratmetern, wo man sich einfinden kann und wo man modellhaft mit Kulissen und gemeinsam bis hin dann zu so richtigen Mockups, also wo eigentlich Räume detailgenau vorgeplant und gebaut werden und an denen man gemeinsam so lang feilt, bis man dann das Gefühl hat, wenn ich jetzt durch diese Kulissen meinen Prozess durchspiele, das wäre eigentlich der Ideale und erst dann im Wesentlichen fängt der Architekt mit dem Planen an. Das haben wir da auch gelernt und dann eigentlich dabei, dass wir jetzt bei diesem Flussprinzip eigentlich Lean anfangen zu lernen. Und dann war auf einmal dieser Knalleffekt, und man sagt, wow, das ist eigentlich Lean, ja bitte, das ist ja doch, mit dem müsste man sich näher beschäftigen und da ist es so ein bisschen entstanden und das war eben so im Jahr 2015.
Lieber Herr Professor Bieber, wann haben Sie zum ersten Mal von Lean gehört?
Ja, das war 2016 und ich habe dann eine Gelegenheit, in der USA ein Krankenhaus zu besuchen, das nach Lean organisiert ist, 2017, und seitdem verfolge ich die Idee, das auch bei uns umzusetzen.
Dieser ganze Prozess wird ja sowohl vom Team der Personalentwicklung als auch von einem externen Coach mit begleitet. Warum brauche ich den Blick von außen?
Gut, meine Meinung, das ist eigentlich in vielen, vielen Bereichen eigentlich essentiell und das ist ja selbst auch in der Privatwirtschaft essentiell, dass man sich immer eben wieder Geist und Inspiration auch von außen holt, weil man natürlich in den eigenen Bereichen immer natürlich so ein bisschen, sagen wir so, betriebsblind auch teilweise geworden ist. Und man braucht natürlich auch sehr oft auch für Entscheidungsträger so die Meinung von außen, diesen neutralen Sachverständigen, der natürlich auch Inputs von außen einbringen kann. Und wir wissen natürlich, dass das, was wir da verwenden, und das kostet natürlich auch Geld, dass das auch Steuergeld ist und dass man damit sorgsam umgehen muss. Und wir haben da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Weg gefunden, indem wir eigentlich die Berater nutzen, um Neues kennenzulernen in Bereichen, die uns selber, wo wir keine Erfahrung haben, den Berater beizuziehen, dann ganz viel von ihm und von der Unterstützung zu lernen und aber unsere eigenen Mitarbeiter so firm in den Projekten mitlaufen zu lassen und so firm werden lassen, dass sie das selber in Zukunft machen können. Und die letzten Stationen, die wir jetzt umgestellt haben, sind nur mehr von eigenem Personal beispielsweise betreut worden. Und auch heute wieder diese 3 Stationen auf der Kinderklinik, alle mit eigenen Leuten. Und wir gehen da auch durchaus neue Wege, weil angefangen haben wir machen nur einmal eine Station, unsere Pilotstationen waren immer, wo man gesagt hat, es ist so viel Umstellung, wir probieren es nur mit einer. Mittlerweile machen wir schon 3 bis 4 Stationen gleichzeitig, um eben auch ein bisschen einen Drive und ein bisschen ein Tempo hineinzubekommen. Und es geht auch mit den eigenen Mitarbeitern auch diese große Herausforderung. Also ein großes Lob auch an unser BO-Team in diesem Sinne. Und in allen neuen Bereichen, also wenn es jetzt darum ginge, jetzt haben wir große Erfahrung bei den Normalstationen und das geht schon gut selber, wenn wir uns jetzt natürlich in andere Gefilde wie eine Intensivstation oder einen OP oder vielleicht eine Ambulanz wagen, da werden wir wieder ein bisschen Fremdunterstützung brauchen, um wieder zu lernen, aber in weiterer Folge wird sich dann das wieder das gleiche Modell wiederholen, dass wir immer so lange auf die Unterstützung zurückgreifen, bis wir selber können. Und dann vielleicht nur mehr, dass die dann nur mehr als Coach kommen, um unsere eigenen Leute ein bisschen zu schulen und weiter zu beraten und auch zu unterstützen und bis es dann wieder selber funktioniert.
Sie haben ja im Vorfeld einige Spitäler besucht, die bereits Lean geführt worden sind. Was war da für Sie der besondere Aha-Moment? Hat es einen gegeben?
Ich habe es ein bisschen schon gesagt. Also eigentlich ist es, was ich vorhin gesagt habe, ganz essentiell, wo beispielsweise, da waren wir in Seattle, in den Everett-Kliniken, das ist so privat und ein Bestellambulatoriumszentrum mit 700 Patientinnen am Tag. Und wenn wir unsere Ambulanzen kennen, die bei Weitem nicht diesen Durchsatz haben, jetzt sind es natürlich kaum reine Bestellambulanzen, aber trotzdem. Und das haben wir besucht und haben uns natürlich erwartet, dass es dort so eine rege Betriebsamkeit herrscht, wie das wir von unserem Klinikum gewohnt waren. Und wir sind dort reingekommen und haben gedacht, das ist eigentlich zu. Du bist dort in den Vorraum gekommen. Es gibt eigentlich keine Wartebereiche in dem Sinn. Du siehst ab und zu einen Patienten auftauchen oder relativ stringent hintereinander. Die melden sich bei einem ICAR-Check-in an. Wenn sie vielleicht Fragen haben, gehen zu einem Schalter und verschwinden im System. Und wenn du weiter denen ins System folgst, merkst du, dass kaum Wartezonen besetzt sind, sondern eigentlich ziemlich direkt die zu ihrem Behandlungstermin aufgerufen werden, ihre Behandlung genießen und dann wieder flüssig im Fluss das System verlassen. Und das war so prägnant und das habe ich immer so ein bisschen so als Beispiel genommen. Das ist natürlich nur ein Indikator, klarerweise, weil du die Prozesse ja nicht so schnell erkennst. Aber vor einigen Jahren, oder auch noch in unserer Anfangsphase, bin ich mit unserer Pflegeleitung einer Klinik dort so ein bisschen in diesem Hauptbereich, Hauptstiegenhaus gestanden und wir haben uns nach einer Sitzung so ein bisschen ausgetauscht, ein bisschen länger. Und dann ist mir eigentlich aufgefallen, in dieser kurzen Zeit, wie viel medizinisch gekleidetes Personal da an uns vorbeigelaufen ist. Und das ist natürlich schon auch so ein Indikator für Lean oder für Nicht-Lean oder für gute Organisation, dass möglichst wenig Bewegung notwendig ist. Bewegung ist auch so ein Verschwendungskriterium, das man in Lean ein bisschen beobachtet. Ganz viele unnötige Bewegungen. Und dann haben sie gesagt, das ist doch unglaublich, die sollten ja eigentlich, jetzt sage ich es fast ein bisschen zynisch, aber eigentlich, warum sind die nicht am Patienten? Eigentlich dort, wo sie jetzt unmittelbar ihre Kraft und ihr gelernten Beruf entfalten können, sondern sind da unterwegs. Und das ist natürlich schon ein Indikator dafür, dass man die Organisation überlegen muss, warum sind so viele Dinge oder Wege notwendig, warum sind so viele Dinge zu holen oder sich auszutauschen unterwegs oder warum muss man immer von A nach B gehen, um seiner Arbeit nachzugehen. Und freilich weiß man, wenn man die Systeme kennt und die Planungen kennt, wissen wir aus unserem Alltag, es gibt natürlich Situationen, wo ein Arzt in der Ambulanz sein soll, gleichzeitig im OP geplant ist und auf der Station die Arztbriefe freigeben muss. Natürlich, dass der läuft, ist völlig klar. Und deswegen ist eben auch diese Ruhe im System einfach so ein für mich ein ganz wesentlicher Indikator, wo du eigentlich hineingehst, nur die Nase hineinhörst und eigentlich schon merkst, scheint gut organisiert oder könnte man was tun. Und gestern auf unseren Stationen, die wir auf der Kinderklinik umgestellt haben, beim Go Live, da hat man natürlich noch gesehen, da war noch ganz viel Bewegung am Gang. Natürlich jetzt vielleicht ein bisschen bedingt durch die Umstellung, aber wenn du dann siehst, wie viele Personen unterwegs sind und dann, sei es jetzt an der Visitenteilnahme, ja, das könnte man noch oben und unten diskutieren. Also hunderte Menschen, übertreibt natürlich, wie sehr oft, aber viele Menschen bei der Visite, viele Menschen am Gang, viele Wege, viele Läufe, viel Fragen, viel Suchen. Und das ist natürlich dann ein Indiz, irgendwie, da kann man an der Organisation schon noch feilen, dass man mehr Zeit am Patienten verbringt und nicht am Weg zum oder vom Patienten.
Herr Kickl, gibt es in Österreich viele Lean-Spitäler oder ist das Klinikum wie so oft wieder mal der Vorreiter?
Also und wer Leute herkommen? Ein bisschen mit dem Thomas die Frage vielleicht, aber also meines Wissens gibt es keine Lean-Spitäler. Es gibt einzelne Spitäler, die sich auch mit Lean beschäftigt haben. Es gibt auch Privatspitäler, die sich ein bisschen mit Lean beschäftigt haben. Aber ich glaube wirklich sagen zu können, in dieser Intensität und Konsequenz, wie wir uns mit dem Thema beschäftigen und auch das Ausrollen bisher schon geschafft haben und wie viel wir auch schon in diese Richtung systemisiert haben und systemisch aufziehen, ich glaube, da sind wir wirklich einzigartig, eigentlich glaube ich, vielleicht sogar im Dachraum. Da gibt es zwar in der Schweiz sehr viele, die sind auch schon sehr weit und haben ganz viel gemacht, aber da sind wir sicher mit dabei und in der Gesamtheit unserer diesbezüglichen Organisation. Ich weiß nicht, ob du das
vielleicht. Das würde ich auch so sehen, ja, dass wir da sicher vorne dabei sind.
Ja. Zum Abschluss die Frage an Sie als Kliniker: Haben sich Ihre Erwartungen an das System erfüllt?
Es haben sich übererfüllt. Also, wie ich das die erste Krankenhaus nach Lean gesehen habe, schießen einem drei Gedanken durch den Kopf. Der erste ist, wow, der zweite ist, wie machen die das? Und der dritte ist, warum machen das wir nicht auch so? Und dann hat man natürlich eine gewisse Erwartung, auch an die eigene Abteilung. Die wird übererfüllt, weil die Transparenz, die Fairness, die jetzt herrscht, auch zwischen den Berufsgruppen, in den Teams, die Effizienz, die wir erreicht haben und auch die Dinge, die wir jetzt ohne Stress gut abdecken können, geben mir persönlich, aber auch unseren Mitarbeitern eine viel bessere Berufserfahrung, viel bessere Berufszufriedenheit. Und das ist natürlich entscheidend, um auch gute Arbeit leisten zu können. Fehler passieren dann, wenn Dinge schlecht kommuniziert werden. Fehler passieren dann, wenn Stress, unnötiger Stress herrscht. Fehler passieren dann, wenn Information im richtigen Moment fehlt. Das sind alles im Krankenhaus gefährliche Dinge, wenn man genauer hinschaut. Und wenn Sie eine Station, eine Abteilung, eine Klinik oder ein ganzes Krankenhaus nach Lien haben, können Sie sich darauf verlassen, dass das sehr gut funktioniert. Und das gibt natürlich auch eine echte Entlastung für die Verantwortung, die wir haben.
Eine Ergänzung, wenn man so ein bisschen auch so einen kleinen Blick in die Zukunft noch wagen darf, möchte ich trotzdem auch noch erwähnen, unter den ganzen Dingen, die uns jetzt in diesen letzten Jahren nach einer, sagen wir so ein bisschen zehn Anlaufzeit, also in den wirklich letzten 3-4 Jahren, dann auch gelungen ist, ist nicht jetzt nur diese Umstellung der Stationen, die Prozesswerkstatt hat gesagt, wir haben eine Lean Academy ins Leben gerufen, wo wir eben Führungskräfte und auch so Schlüsselpersonen oder eben so Lean-Ambassadoren im Haus dann auch ausbilden, dass man ihnen wirklich auch das Lean-Wissen mitgibt. Da ist ganz viel passiert. Und wir sind jetzt also ein bisschen dabei, auch das Richtung Kapazitätsmanagement und noch bessere Planung auch unserer Kapazitäten, das ein ganz wesentliches Lean-Element ist, uns auch noch ein bisschen zu verbreitern und in diese Materie einzudenken. Also es ist noch einiges zu tun und einiges geplant. Und was man ja auch nicht vergessen darf, das Erreichte an diesen Stationen bedeutet natürlich auch, dass wir auch Menschen brauchen, viele Führungskräfte, die auch dabei bleiben, auch bei Personalwechsel und so weiter, dass man einfach immer an diesem Thema auch natürlich dranbleibt und auch schauen muss, dass man immer genug engagierte und auch in diesem Sinne auch ausgebildete Personen haben, die das System dann auch bei uns natürlich am Leben enthalten, zusätzlich zu der großen Expansion, die wir noch erleben und wie der Thomas sagt, noch viele Bereiche am stationären Bereich, an den Ambulanzen. Also es ist noch einiges, was vor uns liegt. Aber ich glaube, wir freuen uns drauf.
Dann sage ich vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und fürs Kommen.
Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen wieder vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in 3 Wochen. Bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.